Herzlich willkommen zum Podcast Der Zeitensprung, in dem es um die Vergangenheit als auch um die Zukunft geht. Wir befassen uns damit, wie wir aus der Vergangenheit lernen können, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch was wir gut gemacht haben in manchen Fällen und wie wir einfach unsere Zukunft mit dem Wissen von früher verbessern können. Heute machen wir die Reihe weiter mit dem Martin. Und zwar ist der Martin ein Experte für unsere Vorfahren generell, aber auch speziell befasst er sich viel mit den Kelten und deren Kultur, wie die Kultur, untergetaucht ist, verdrängt wurde und teilweise auch aber noch in gewissen Alltagssituationen als auch in gewissen Traditionen heute immer noch erhalten ist. Wir haben schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass zum Beispiel das Weihnachtsfest von den Kelten übernommen wurde und auch andere Feiertage. Und deshalb, ich würde dich gerne wieder begrüßen.
Ja, hallo, Patrick.
Freut mich immer, wenn wir die Möglichkeit haben zu plaudern. Ich wollte mal von dir hören, wir haben uns ja immer wieder mal drüber unterhalten, über das Übergeordnete von unseren Vorfahren. Also wir kennen es als Götter. Ich glaube, das ist so das, was die Menschen als erstes damit verknüpfen, dass wir immer einen Gott sehen. Heute in der modernen, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, aber viele reden jetzt auch vom Universum, von dem großen Ganzen und so weiter. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie war das früher? An was haben die Menschen damals geglaubt? Und was waren deren Götter?
Ja, also da musst du immer die verschiedenen Zeiten sehen, erstens mal. Bei den keltischen Vorfahren, wenn wir das jetzt mal gleich als erstes nehmen, da gibt's von Stamm zu Stamm Unterschiede, wie die diese Götter genannt haben, vom Namen her. Also im einen Stamm war das jetzt der Dagna zum Beispiel, das ist jetzt der oberste Gott, oder der Gernusos, das ist ungefähr das Gleiche, bloß in einer anderen Ecke. Ja, das kommt immer darauf an, welche Kelten man da nimmt. Irische Kelten, Kelten hier aus unserem Raum. Und jeder Stamm hatte so seine eigene Sprache, aber der Gott war der Gleiche.
Mhm. Ja. Also so. Was war das für ein Gott? Also war es ein Rind wie bei den Indern? Oder?
Nee, also die keltischen Götter waren eigentlich schon eher in Menschengestalt. Ja. Sie hatten zwar Merkmale, dann auch ähnlich wie im Ägyptischen. Sie hatten so Herrschaftssymboliken auf den Kopf gemalt. Ja, oder hatten bestimmte Herrschaftssymbole.
Also so Hüte oder...
Ja, also der Gernusos zum Beispiel, der hat ein Hirschgeweih.
Okay.
Zum Beispiel, ja.
Also, dass es einfach so ein bisschen übermenschlich ist.
Ja, das bezeichnet einfach so dieses Religiöse. Mhm. Ja, dieses Göttliche, wenn man... Deswegen wird doch auch oft jetzt in der heutigen Zeit zum Beispiel Jesus siehst du ja mit dem Heiligenschein zum Beispiel. Mhm. Ja, der Heiligenschein ist ja die Sonnenscheibe. Mhm. Ja, und das gab es da damals halt in anderen Formen auch. Ja, und sie hatten viele Götter. Also gerade so Muttergöttinnen, also Mondgöttinnen, ähnlich. In meinen Recherchen gleicht sich das auf der ganzen Welt eigentlich so. Sie hatten ziemlich ähnliche Götter überall in verschiedenste Zeiten, in verschiedenste Kulturen. Auch die Ägypter zum Beispiel. Da kann ich dir ein super Beispiel nennen. Die Entstehungsgeschichte der Welt. Ja, dass die Urkuh so der ausschlaggebende Punkt war. Den gab es bei den germanischen und keltischen Mythologien genauso. Es ist da die Adhumbla, die den Riesen Ymir gesäugt hat, großgezogen hat, und da war dann die Geschichte, dass Odin und seine zwei Brüder diesen Riesen getötet haben, und auf diesem Riesen leben wir jetzt. Das ist so diese Anschauung gewesen, ja. Und in Ägypten gibt es diese Urkuh auch. Und die Urkuh, die wird dann letztendlich auch mitverkörpert von der Isis. Ja. Also es war so deren Vorstellung und das zieht sich aber wirklich wie ein roter Faden über die ganze Welt.
Und wenn du jetzt über die Götter sprichst, du meintest ja, sie haben mehrere Götter. War es dann so, dass zum Beispiel, wie du gesagt hast, für jeden wichtigen Bereich im Leben irgendwie ein Gott zuständig war? Also war der eine, ich weiß nicht, um über Menschen zu richten, der andere für den Mond, der andere fürs Meer. Wie kann ich mir die verschiedenen Götter vorstellen? Weil wir heute glauben ja nur an einen Gott, der quasi alles macht.
Nee, so nicht richtig. Ja. Also jetzt nehmen wir mal die heutige Zeit. Ich nehme jetzt Beispiel katholische Kirche, auch die evangelische Kirche, orthodoxe Kirche. Was haben wir denn da? Wir haben den einen großen Gott. Den vergleichen wir jetzt mal mit Gernussos, dem obersten Gott der Kelten. Okay, das ist der oberste Gott, das ist der Gott, an dem wir glauben. Dann haben wir aber eine Jungfrau Maria noch. Dann haben wir verschiedenste Heilige. Johannes, ja,
Petrus, wie auch immer.
ganz viele verschiedene Heilige, die wo angebetet werden. Ja, gerade das Schutzengelsymbol. Wenn man den Autoführerschein macht, dann kriegt man den meistens von seinen Eltern geschenkt. Ja, das ist dann dieser Johannes, ja, der Schutzpatron. Ja, und dann haben wir aber, was auch noch vergleichbar ist, oder wo auch noch mit reingehört, wir haben verschiedene Engel.
Ja, das
Ja,
stimmt.
wir haben den Erzengel Michael, wir haben den Gabriel, wir haben ganz viele verschiedene. Das heißt, wenn man das Konstrukt so anguckt, gleicht es eigentlich diesem Mehrgötter, der den Mehrgötterwelten jetzt genau gleich, weil die Römer, die hatten ja auch den Jupiter als obersten Gott. Die haben dann die Sterne genommen und dann gab es aber noch den Mars, das war der Kriegsgott und die haben das dann halt anders verpackt. Und so war es bei den Kelten, bei den Ägyptern und unsere Kirche macht es eigentlich ähnlich. Und es
Ja,
gibt noch eine Unterwelt und das ist der Teufel. Und die gibt es auch in jeder Kultur.
gab es die damals auch bei den Kelten?
Ja. Also es gab die Göttin Hel zum Beispiel, ja, die Toten begleitet in
Also
die
hell wie im
Hel,
Englischen.
also Hel, Hel.
Okay.
Also
Weil
nicht
hell heißt ja auf
Hel.
Englisch Hölle.
Genau, das kommt auch ableitend von dieser Hel. Ja.
Okay.
Wir haben mit dieser Hel ganz viele Geschichten. Jetzt bei uns in Schwäbisch Gmünd gibt es ein Hölltal. Das führt genau zum Rechberg und am Rechberg steht eine Marienkirche. Das war Freiasberg, ist ein weiblicher Berg. Und dieses Hölltal kommt auch von Hel, weil die Kirche hat es damals einfach nur umbenannt und hat aus Hel Höll.
Heller gemacht.
Und
Verstehe.
die hatten wichtige Funktionen. Ja. Da gab es auch Prozessionen, wo die dann durch dieses Helltal zu der Frühlingsgöttin Freya auf den Berg gewandert sind. Und wer das noch konnte, der war auch sicher, dass er das Jahr überleben wird und dass er nicht zur Göttin Hel dann,
Unterliegt quasi.
ja, dass er nicht dorthin muss. Aber die hatten damals weniger Angst wie wir vor dem Tod.
Ja, das weiß ich auch aus alten Kulturen. Auch in heutigen Kulturen, die eher traditionell noch wie früher leben, die viele andere Kulturen sehen ja den Tod gar nicht als Bestrafung oder als was Negatives, sondern bei vielen werden ja die, nicht die Hochzeiten, sondern die Bestattungen
Ja,
werden ja
genau.
gefeiert.
Ja, genau. Also
Wie zum Beispiel in Mexiko, das Fest der
ja,
Toten.
genau. Schwarzafrika
Genau, es gibt
ist
ganz viele
genauso. Ja,
Kulturen
ja, ja, ja.
noch. Natürlich, das ist halt bei uns, wurde das, glaube ich, eher die Angst geschürt von der römisch-katholischen Kirche, damit wir Angst vom Tod haben, weil die Angst vom Tod ist eigentlich die größte Angst, die der Mensch haben kann. Und alle anderen Ängste werden davon abgeleitet. Also wenn du Höhenangst hast, hast du Angst, von der Höhe zu stürzen und tot zu sein. Also hast du Höhenangst. Und so gibt es viele, die sagen, ja, alles kannst du eigentlich auf diese Urangst Tod zurückführen. Und ich glaube, da hat einfach die Kirche ein Stigma gesetzt und gesagt, okay, ihr müsst Angst davor haben, weil sonst werdet ihr Fegefeuer und sonst was. Wie war das früher? Wie haben die das so gesehen? Weißt du das?
Also, das, was man von Überlieferungen weiß oder was sich noch weit ins Mittelalter zurückgezogen oder hingezogen hat, ist, und man kennt es auch von Mexiko, von der Inka-Maya-Kultur, die ja sehr ähnlich waren, die Kelten sehr ähnlich waren. Die hatten sich zum Beispiel dann auch, wenn es irgendwelche Hungerjahre gab oder das Getreide wuchs nicht oder es war irgendwie alles nicht ganz so vortrefflich, wie man es wollte, dann gab es da dann teilweise auch Menschenopfer. Ja? Also das höchste Opfer ist ein Mensch gewesen, aber die wurde dann nicht, wie es oftmals so erzählt wird, da wurde dann keine Sklaven genommen und denen das Herz rausgerissen, sondern die haben sich freiwillig dazu gemeldet, für das zu sterben, ja, dass das Volk überleben kann. Ja, das war das höchste Opfer. Tieropfer waren fast schon gang und gäbe, kennen wir aber auch aus dem neuzeitlicheren Glauben. Also das Opferlamm ist eine ganz große Sache. Gut, heute backen wir ein Opferlamm an Ostern.
Wahrscheinlich, weil sich keiner mehr traut, eins
umzubringen. Ja, aber jetzt, man kennt es aus der Bibel, es ist alles überliefert. Aber dieses und die Menschenopfer mussten je länger es dauerte, geopfert zu werden und je mehr Schmerz dabei war, umso intensiver war dann das Opfer.
Ja. Aber also ich kann mir das ja nur vorstellen, wenn das eine Ehre war,
oder? Das war eine Ehre, sich für einen Gott zu opfern. Deswegen war es auch eine Ehre, im Kampf zu sterben.
Genau.
Ja? Niemand hatte Angst vor dem Tod, weil er kam dann. Also jetzt in der nordischen Mythologie, wenn wir die Edda hernehmen, wo man aber auch aufpassen muss, weil die wurde auch von einem isländischen Mönch geschrieben. Also da ist schon viel Katholizismus drin in dieser Edda. Aber
mein erster Gedanke war auch gerade, dass es sich tatsächlich nach der Modernen anhört, weil man ja diese Kriegsopfer eigentlich auch haben will und damals versucht hat, dadurch zu rechtfertigen, zu sagen, ja, es ist ein gutes Zeug, was ihr da macht. Ja, ist ja so.
Good stuff.
Ja.
Ja, nee, aber die Ansicht damals war einfach eine andere. Man kommt nach Valhalla zum Beispiel, das ist eine Ansicht, ja, an die Tafel des Odin und sieht seine ganze Familie. Das war einfach eine ganz andere Anschauung, wie jetzt von den Katholischen dann gebracht wurde, dieses Stigma, wie du gesagt hast, ich muss erst mal nach meinem Leben ins Fegefeuer, ja, wenn ich nicht genug Sühnegeld bezahlt habe, wenn ich was falsch gemacht habe oder nicht so oft in der Kirche war zum Beichte ablegen. Das war eher eine Kontrolle aus Angst.
Genau.
Und die anderen, die frühere germanisch-keltische, alles was nicht vor dieser katholischen Sache war, die waren da einfach, die wussten, sie kommen wohin, wo es schön ist.
Mhm.
Ja? Mhm. Und beim Katholischen war es ja erstmal, es könnte auch echt schlecht sein. Da kommt der Satan.
Ich glaube, im Islam ist es auch so, dass es eigentlich was Schlechtes ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da musst du dann am Ende über eine Brücke laufen und die Brücke, die wird brüchiger, je mehr Fehler du machst im Leben. So mäßig stellen die sich das vor. Und wenn die Brücke irgendwie zu viele Löcher hast, kommst du nicht mehr rüber.
Ja, das
ins Himmelreich.
Ja, das wollte ich mir auch noch anschauen, bevor wir darüber reden. Aber bin ich nicht mehr dran, nicht dazu kommen, mich über den Islam nochmal kundig zu machen. Deswegen sehr interessant, ja. Also auch, aber der Islam ist mit der katholischen, also mit der Lehre, ja, eigentlich, das ist Bruder und Schwester oder Schwester und Bruder oder Bruder und Bruder, wie auch immer, man es sehen will. Also, die kommen aus einem Stammbaum.
Aber wie gesagt, ich habe mich damals viel damit befasst und das ist mir als Bild irgendwie im Kopf geblieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es brüchig war oder ob die dann zusammenbricht oder, aber sinnbildlich, du kommst nicht rüber, so mäßig.
Ja.
Und das hat ja die Kirche halt nur noch ein bisschen schlimmer. Also unsere Kirche hat es nur ein bisschen schlimmer dargestellt, finde ich. Mit Fegefeuer, nicht nur das so. Du kommst rüber, aber was dich drüben erwartet, ist halt scheiße. Das ist halt.
Es könnte wirklich auch blöd sein, ja.
Man hat ja die ganzen Bilder auch in den Kirchen gesehen, das wurde ja groß aufgehängt und.
Ja, genau.
Ich würde dann auch dich noch gerne fragen, wie wichtig denn diese Götter für die Leute waren. Also war es ein Leben. Also ich glaube, das stellt man sich heute so ein bisschen vor, dass die Leben damals wirklich sich nach den Göttern, nach dem Äußeren gerichtet hat. Also viel mit, ich übertreibe jetzt mal, aber diese Regentänze in Afrika, dass man dann den Regengott anbetet oder, ja, du weißt, was ich meine. Also
ja,
wenn du ein Problem hast, meldest du dich bei einem Gott. Und der Gott regelt es schon. War das früher auch so? Oder?
Ja, natürlich. Ja, das war bei uns auch so. Ja.
Okay.
Ja. Also genau wie, wenn man nach Mexiko oder auch egal, da wo die Inkas waren, in Südamerika, überall. Das ist heute noch in Afrika oft so. Ja, diese einheimischen Stämme auch. Die Yanomami-Indianer jetzt, das sind ja so die letzten Überbleibsel von wirklichen Naturvölkern, ja, die machen solche Dinge auch. Da gab es bestimmte Rituale auch für die Männlichkeit, für die Weiblichkeit, für alles Mögliche. Und oft ist so, dass der religiöse Oberhaupt, also der ruft die Sache an. Oder der kümmert sich darum, das alles zu organisieren. Und so war das hier im europäischen oder im indogermanischen, wie man oft gern sagt, im indogermanischen Bereich war das haargenau das Gleiche.
Jetzt eine persönliche Frage, wie, also ich meine, du befasst dich ja viel damit, mit der Kultur etc. Wie wichtig ist es für dich, also die Götter, wie sie damals waren?
Werde ich oft gefragt. ich sehe das eigentlich so, also ich bin nicht mehr in der Kirche, ja, ich war mal evangelisch. Ich sehe das so, es gibt schon etwas Größeres, sicherlich. Ich feiere für mich privat die Festlichkeiten der Kelten, vermischt sich aber natürlich auch mit den Festlichkeiten der christlichen, der christlichen Tradition. Aber wir nehmen schon die Festlichkeit der Kelten mit, Julfest, also Samhain, jetzt am 31. Oktober, so Imbolc. Also das sind lauter so Festlichkeiten, also die Kelten haben wirklich auch die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, es wird alles gefeiert. Ja, und es ist gar nicht so wichtig, und das an alle da draußen, es ist wirklich gar nicht so wichtig, an was man glaubt. Es ist, was ich so rausgefunden habe, es ist alles das Gleiche, weltweit, es basiert im Endeffekt alles auf eine einzige Geschichte, die wo mal war. Es ist egal, ob du jetzt Muslim bist, es ist egal, ob du katholisch oder ob du ein Heide bist oder sonst was. Wenn du glaubst, ja, außer du bist halt, da gibt es doch diese Leute, wo wirklich an gar nichts glauben oder ans Geld vielleicht von mir aus, ja. Aber wenn man, ja, Atheisten, genau, aber wenn man irgendwie glaubt, dann glaubt man automatisch alle ans Gleiche. Es hat nur andere Namen.
Ja.
Und das müsste den Menschen langsam aber begreiflich werden.
Also, ich verstehe, was du sagst, ich wollte aber noch ein bisschen genauer drauf eingehen, also wie wichtig sind dir die verschiedenen Götter? Also, wir heute beten ja einen Gott an.
Ja.
Und sagen, hey, gib mir mehr Geld, bring mir Regen, bring mir Freude, Glückseligkeit, was auch immer. Siehst du das aber anders, dass man sagt, okay, heute bete ich zum Mondgott, heute bete ich zum Meeresgott oder wie? Oder ist es einfach für dich, also was ich rausgehört habe, ist es einfach eine Zeremonie, um allgemein den Göttern zu sagen, hey, danke, dass ihr auf uns aufpasst, danke, dass es euch gibt, danke, dass die Ernte gut ist, sowas eher, oder?
Also so mache ich das eher. Also ich mache das eher so, weil, wie soll man das sagen? Ich meine, es sind wenn man das Bewusstsein hat, dass es sowieso um eine einzige Sache geht, ja, und möglicherweise es wohl mehrere Götter gab, ja, einen Hauptgott und viele andere, lass es jetzt Engel sein, lass es der Thor sein, der Sohn vom Odin oder sonst irgendwas, ja. Also es ist immer so eine Konstellation, einer oben, dann kommen viele andere und dann kommen noch ein paar Heilige. So, also die Obergott,
Gott, Söhne, Töchter,
Mittel, genau, und dann genau, die, und die Untergötter. Ja, genau. Und die ja. Und wenn man das Schema begriffen hat, dass es überall das Gleiche ist, dann also ich nehme speziell ein Thor zum Beispiel raus, dass der Sohn von Odin, und sage, hey, ja, jetzt bete ich heute mal zu dir, oder die Freya kommt schon öfters mal vor, das ist die Muttergöttin, ist eine ganz wichtige Göttin gewesen, neben Wotan, Odin, weiß das Gleiche ist. Aber es ist eher so, was die Menschen merken müssen, ist die Verbundenheit zu dieser Energie, zu diesem Kosmischen, zu diesem Zusammenspiel von allen, den Gestirnen, der Natur, Mond, alles ist wichtig. Ja.
Also im Endeffekt ist es wie heute, wenn die Leute sagen, ich glaube jetzt nicht an Gott, sondern ans Universum. Ich glaube, das ist die moderne Auffassung davon, weil wenn, also so verstehe ich das, vielleicht versteht es auch jemand anders, dann gerne mal kommentieren, wie ihr das seht. Aber wenn ich jemanden sagen höre, dass er ans Universum glaubt, dann verstehe ich, dass er damit an alles glaubt. Also an die Natur, an das Meer, an die Sterne, an die Sonne, Mond. Also an das große Ganze und das Zusammenwirken vom großen Ganzen. Das ist für mich das Universum, weil Universum beinhaltet alles, was wir kennen, eigentlich.
Das ist das All. Und das All, und jetzt gehen wir mal zu den Germanen, das ist der Allvater Odin. Allvater. Das Wort ist schon drin. Mhm. Ja, das All, das Universum, das ist im Prinzip das große Ganze, wo alles zusammenhält. Mhm. Ja? Und das ist das männliche Prinzip. Und das weibliche Prinzip ist die Erde, auf der wir leben. Mhm. Ja? Und das ist Mann und Frau. Und diese zwei Bausteine, das ist der Hauptpunkt, den wir als Menschen brauchen. Ich meine, wollen wir mal weiterspinnen. Ich weiß nicht, ob Erich von Däniken ein Begriff ist, aber diese Götter und diese Figurinen, also Figurinen der Götter, wie sie auch dargestellt werden, oft gleichen die sich ja auch. Also wenn wir jetzt mal in die ägyptische Geschichte reingehen, wenn wir die Langschädel oder etc. Genau, und die Gesichter wie filigran und fein, dann muss man manchmal schon fragen, und das ist die spannendste Frage, und das hat sich jedes Volk gestellt bis jetzt, und keiner hat es wahrscheinlich bis jetzt rausgefunden. Wo kommen wir her? Das ist die Frage des Glaubens.
Genau. Das ist eigentlich der Ursprung. Wir versuchen diese Leere mit entweder durch ein Gewissen zu füllen, dass es etwas gibt, oder durch halt den Glauben an etwas, das es wahrscheinlich geben soll. Und dahingehend finde ich es auch spannend. Ich habe auch viel in der Psychologie gemacht, und da gab es dann auch einmal, ich habe mich mit den Themen befasst, Religion, Psychologie, und einer hat ein Zitat gesagt, was ich sehr spannend fand. Das war in einem Interview, da hat ihn auch jemand gefragt, also ein Psychologe wurde gefragt, hey, glaubst du an Gott? Der sagt, würde es einen Unterschied machen? Egal, ob ich dran glaube oder nicht, ja. wenn ich weiß, dass es ihn gibt, dann glaube ich sowieso dran. Aber wenn ich dran glaube, glaube ich auch dran. Ja. Also macht das gar keinen Unterschied. Und genau nach dem Prinzip hat er gesagt, auch wenn du nur dran glaubst und du gar nicht weißt, ob es ihn gibt, selbst wenn die Wissenschaft beweisen würde, dass es sie nicht gibt, würden trotzdem alle dran glauben, weil sie an etwas glauben wollen.
Ja.
Und dementsprechend nach diesem Glauben werden Leben gelebt. Leben gelebt.
Gelebt.
Genau. Geil. Und ja. Ja, das ist meine Auffassung. Deshalb bin ich auch ein starker Freund von dem, dass man sagt, ja, dieses Universum, dieses große Ganze, dieses Zusammenspiel. Ich befasse mich halt momentan viel mit der Natur und das Zusammenspiel von der Natur im Kleinen. Und das kannst du aber auch auf das Große und Ganze übertragen. Also das, was hier auf den 3 Quadratmetern zwischen den 2 Bäumen hier passiert, mit den Samen und Blüten, Wasser, was auch immer, das passiert hier bei uns im Großen. Das sind einfach Ökosysteme, zum Beispiel auf der Welt. Dann im All gibt es das bestimmt auch. Ich kenne mich nicht so aus. Und das finde ich
Das
halt.
gibt es überall, aber da gab es, kennst du die Hermetik?
Klar,
Ja,
natürlich.
also auch sehr spannend für jeden, der wo zuhört, mal diese Hermetik-Regeln mal einfach bloß
Gesetze
durchzulesen.
sind es,
Ja,
glaube
oder
ich, ja.
diese Gesetzlichkeiten, weil das sind genau so
5 Stück
Sachen.
gibt es?
Nee,
Oder sieben?
da gibt es, glaube ich, sieben, das sind die sieben.
Sieben.
Und eins davon ist wie oben so unten, wie im Großen so im Kleinen.
Genau.
Und genau das hast du gerade angesprochen. Also das ist sehr spannend, die Hermetik ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil das wirklich, das hat gar nichts mit Glauben zu tun, was da erzählt wird, sondern das ist Wissen.
Genau.
Und daraus basiert Glauben. Und es soll auch die allererste, also es soll auch so ein ägyptischer Pharao, der wo, glaube ich, über 100 Mal inkarniert wurde, bewusst. Also bewusst hat er sich wieder inkarniert und der lebt auch jetzt noch anscheinend, ja, in einer bewussten Inkarnation. Das heißt, er weiß, er ist schon seit Zehntausenden von Jahren auf dieser Welt. Oder noch länger. Ja, also der Pharao, der hat es diese hermetische Lehre, diese Gesetze aufgestellt. Und da ist Glauben schon wieder fast raus, wenn man sich das mal genauer durchliest.
Gut, die Menschheit hat ja oft versucht zu erklären, was Gott ist und sonst was, aber es gibt ja verschiedene Theoretiker oder auch Wissenschaftler, die sagen, ja, das ist Gott und hier und da. Es wurde ja schon oft versucht, also nur als
Ja,
ein bisschen
ja.
als nicht zu hoch gestapelt, sage ich mal. Ja, der Mensch ist, glaube ich, einfach so, dass er komplizierte Sachen so einfach wie möglich darstellen will. Das ist halt oft so.
Ja, aber Glauben, und da muss man einfach auch dabei bleiben, Glauben ist halt Glauben und Wissen ist halt wieder was anderes.
Natürlich,
Ja,
natürlich.
und deswegen verstehe ich auch manchmal diese Fanatismen nicht in solchen Kirchengeschichten. Ja, dass man sich irgendeinen einen Gürtel rumbindet und irgendwo sich in die Luft sprengt, wo ganz viele Andersgläubige dann sind oder sowas. Also diese Fanatismen,
Das
die.
Problem ist halt, es hat die gleichen Auswirkungen, obwohl man sich nicht sicher ist. Und beim Wissen kann man darüber diskutieren
Da
und man
ist
kann,
was Festes. Da ist was
genau, man
Festes
kann auf
da.
einen Punkt
Genau.
kommen.
Ja.
Beim Glauben ist es halt schwierig, weil das eine kann aus der Luft gegriffen sein, aber jemand glaubt dran. Und das andere kann halt wieder sein, okay, vielleicht verstehe ich es, aber ich will es nicht so sehen.
Naja.
Und da ist halt sehr viel Interpretationsraum, weshalb ich immer glaube, dass der Glauben tatsächlich nie die Oberhand gewinnen sollte. Man sollte an das Große und Ganze denken, glauben, dankbar sein vor allem
Na.
und seine Wünsche äußern. Und ich persönlich bin ein Mensch, ich weiß nicht, ob es einfach nur Intuition ist, aber ich habe eine sehr große Verbindung zu dem Großen Ganzen. Ja, wie soll ich das sagen? Also wenn mir irgendwie Scheiße passiert, dann denke ich im ersten Gedanken immer drum, ah, okay, was willst du mir jetzt wieder damit sagen?
So ist es auch.
Genau.
Ja.
Ich glaube, das folgt einfach nach gewissen Gesetzen.
Und nicht alles, was dir Negatives oder Schlechtes im Leben widerfährt, ist gleichzeitig schlecht.
Nee,
Das muss,
alles ist
das, das,
gut.
ja, genau, weil irgendwie aus so einem, also mir passiert heute was Schlechtes, was mir aber dann in 3 Monaten oder vielleicht erst im Jahr wieder zugute kommt. Ja, also es gibt gar keine schlechte Erfahrungen. Es ist bloß das Problem, wie die Menschen damit umgehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall derselben Meinung. Ja, ich würde noch eine Frage dir stellen. Wir haben es kurz angesprochen, aber in dem Zusammenhang vielleicht noch über den Kosmos. Also ich bin jetzt nicht jemand, der viel an Astrologie glaubt oder an Prophezeiungen, die durch Sterne gelesen werden oder sonst was. Ich bin da eher tatsächlich rational. Ich weiß aber, dass alte Kulturen viel mit Sternen gearbeitet haben. Also Jesus, also oder Maria ist vor der Geburt Heilige Drei Könige nach dem Stern gelaufen und so weiter. Ich verstehe schon den Sinn davon, aber gibt es einen höheren Sinn, außer einen Weg zu weisen? Jetzt mal ganz blöd gefragt als Anfänger.
Ja, ganz klar. Das sind die Forschungen, wo mir... Jetzt hast du was aufgemacht.
Vor allem mit der dummen Frage.
Ja, aber wirklich. Nee, also wir beschäftigen uns zurzeit oder ich auch zum größten Teil bei meinen Forschungsarbeiten, das ist mir über den Weg geflogen, mit Bedeutungen von Sternbildern. Und die Bedeutungen sind insofern interessant geworden, auch weil sie ganz viele Zusammenhänge haben. Also vielleicht hat mal jemand was von einem Gürtel des Orion gehört, das ist ein Sternbild. Dieser Orion, und er hat einfach so drei Sterne ganz besonderer Reihenfolge, die man in verschiedenen Bauwerken auf der Erde, auch in den Cheops-Pyramiden, nachgewiesen hat. Und
inwiefern hat man das?
Es ist gespiegelt. Es ist gespiegelt, das Sternbild ist gespiegelt auf der Erde, ja, mit den Cheops-Pyramiden. Also die haben die gleiche Abfolge. Und
von diesen drei Sternen, immer unter diesem Stern, ist eine Pyramide.
Oder? So sieht's aus, genau. Und dann kann man das Sternbild, kann man im Spiegel auf diese Pyramiden legen. Mhm. Und dann sind die genau in die gleiche Abstände.
Mhm. Okay.
Und das haben wir hier in Göppingen auch. Da haben wir drei Berge.
Wie kann das sein, dass es zweimal gespiegelt werden kann?
Erstens mal ist es ja so, das Sternbild Orion oder auch alle Sternbilder, die sind immer zu gewissen Zeiten über bestimmten Ländern sichtbar. Ja, weil das Himmelsgewölbe dreht sich, verändert sich, der Winkel der Erde und so weiter. Und dann haben die das halt dann gespiegelt, als es gerade da war, ja, in dieser Konstellation. Mhm. Wir haben auch das Sternbild Orion in andere Länder im aufgehenden Mythos, also auf dem Kopf stehen zum Beispiel oder untergehend. Also es ist ein bisschen kompliziertere Geschichte.
Also dann könnte man quasi feststellen, wie alt die Pyramiden in Göppingen sind, oder wie?
Na, man könnte sagen, okay, jetzt schauen wir mal, zu welchen Zeiten war denn dieser Orion genau in dieser Konstellation über den Berge. Oder über diesen Pyramiden, genau. Mhm. Und dann kommt man auf eine Zahl im Jahr 12.000, 25.000 oder sonst irgendwann, ist das genau da an dieser Stelle gewesen. Ja. Mhm. Also das kann man schon dann datieren. Ja. Mhm. Und was da jetzt halt sich herauskristallisiert hat, ist, dass... Also wir sind ja mittlerweile nicht nur auf der Suche, oder ich bin nicht nur auf der Suche nach dem Gürtel dieses Orion, sondern nach allen Punkten dieses Orions. Also es sind ganz viele Sterne, da gehört Beta Geuze und Rigel, das sind ganz große Sonnen, die gehören da auch mit in das Sternbild mit rein. Mhm. Und an diesen Punkten bin ich jetzt, also die viele habe ich ausgemacht und habe ganz besondere Punkte dort gefunden. Und dann, also es sind verschiedene, zum Beispiel ein paar verschiedene Bergchen, die wo immer entweder 230 Meter haben oder 460 Meter. Nur kurz zur Erklärung, die Kantenlänge der Cheops-Pyramide sind 230 Meter, ja, und 460 ist das mal 2 genommen. Mhm. Und wenn man da einen mal irgendwo findet, okay, das ist dann natürlich, aber wir haben mittlerweile in Süddeutschland x also an der Zahl 30 von diesen Bärchen, entweder haben sie 230, 460 oder sie haben in der Multiplikation mit den 230 wieder zu tun. Das sind so Geheimnisse, die versuchen wir jetzt gerade aufzudecken. Aber was dabei rauskommt, ist viel spannender, dass nämlich genau solche Berge, die wurden dann auch von der Kirche sofort besetzt. Da stehen überall Kapellen drauf oder heißen Engelsberg. Ja, also es sind bestimmte Namen dort veranlagt worden. Und was man auch noch rausgefunden hat, dass zu bestimmten Zeiten die Sonne immer auf einen ganz gewissen Punkt zielt oder auf diesen Punkt zielt, der wo dort als Sternenpunkt liegt. Und dann konnten die Leute damals zum Beispiel die Ernte lesen, ja, in der Konstellation.
Wann sehe ich,
jetzt
wann ernte
genau,
ich?
Jetzt sähe ich, jetzt ernte ich, jetzt mache ich das und das und das. Also das ist wie so ein Naturkalender. Und das und da dazu, jetzt so langsam sind wir auf der Spur zu untersuchen, ob das der Sinn und der Zweck dieser Sternenpunkte war. Und aber dann stellt sich immer noch die Frage, warum war es für die Leute denn damals so arg wichtig, genau diesen Sternenpunkt hier zu nehmen? Hat es eine kosmische Bestimmung gehabt, dass genau an diesem Punkt, wo der Sternenpunkt ist, die dann ihre Erntezeiten gut ablesen konnten? Was, und da sind wir gerade noch am Gucken. Aber solche Dinge gab es auf jeden Fall damals auch.
Vor allem, wenn ich jetzt überlege, ich baue jetzt keine Pyramide, damit die Tomaten größer werden. Weißt du, wie ich meine?
Vielleicht sollte ich ja mal eine bauen, vielleicht werden sie größer.
Ja, aber selbst wenn es nach dem Sinn wäre, ist es vielleicht nur ein Co-Aspekt, aber nicht der Hauptaspekt.
Ja, ja.
Um solche Gewölbe zu bauen. Ich meine auch die Cheops-Pyramide, die hat ja eigentlich 8 Seiten.
Ja, ja, genau.
Die sind leicht nach innen geknickt. Mhm. Und das, also ich habe mehrere Dokus darüber angeschaut und die arbeitet ja komplett mit der Sonne. Also die Sonnenwende, die Zeitenwende, also die Sonnenwende wird nieder, oder ja, wie soll man sagen, dargestellt.
Naja, eher. Das sind unglaubliche Bauwerke.
Genau.
Unglaublich.
Das ist ja wirklich auf den Tag genau immer und keine Abweichungen und sonst was.
Aber die Steine, wo dort drin verbaut sind, die folgen einem Schema. Da ist eine ganz gewisse Zahl, 1440 zum Beispiel, auch sehr wichtig. Also damals, wo die Dinger gebaut waren, sind ist nichts, aber auch gar nichts rein zufällig gewesen.
Genau.
Und das ist
halt das Spannende
unglaublich.
Daran. Und wir wissen halt nur nicht, warum. Das ist halt. Aber ich hoffe, dass du da dran bleibst, dass du da mehr erfahren kannst.
Ja, das hoffen wir alle.
Deshalb, ja, ich versuche dich da natürlich auch zu unterstützen und jeder, der diesen Podcast jetzt anhört, teilen mit Freunden, weitergeben, empfehlen, was auch immer, kommentieren, um uns einfach zu helfen, da ein bisschen mehr gesehen zu werden. Einfach es geht, glaube ich, im Großen und Ganzen um die Message. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschheit ein sehr großes Plus hätte, davon zu erfahren, was früher war.
Ja, dort liegt der Schlüssel.
Ich glaube auch, ich sehe vielleicht jetzt wieder durch meine rosarote Brille, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Zeiten früher viel, viel friedlicher waren, wie sie jetzt sind. Klar, wir haben jetzt auch mehr Waffen, es ist alles leichter, mit einem Knopfdruck kann man Drohnen schicken und zack, ist jemand tot und verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, so kommt es mir manchmal vor, dass sie einfach viel mehr wussten, wie wir wissen. Wir wissen vielleicht, wie Technik funktioniert. Wir wissen, wie gewisse hochkomplizierte Sachen funktionieren. Aber wir wissen nicht, wie Natur funktioniert. Wir wissen nicht, wie Sterne funktionieren. Und das ist eigentlich das, was vor uns da ist und nach uns da ist.
Ja, und das Schlimme ist ja, dass sie ja versuchen, viele Dinge zu verstecken, die wo auf diese Vergangenheit hindeuten, also alleine in Ägypten, was da verschwindet, was da geschlossen wird, um nicht mehr zu sehen. Mittlerweile darf man nicht mal mehr fotografieren dort unten, ist alles
Ja,
verboten.
stimmt, ja.
Und ich meine, im Granit macht ein Blitzlicht nichts aus. Also,
Ja.
also da sind sie schon. Und genau das Gleiche ist hier auch passiert. Es wurde ein großer Schleier über die Vergangenheit und über das Wissen dieser Menschen von damals gelegt. Und also ich ermutige jeden, auch gerade jetzt bei mir in der Forschungsgruppe, da ist jeder willkommen. Jeder darf mit recherchieren. Nichts ist zu, ich sag's mal in meiner saloppen Sprache, abgefahren, um nicht wert zu sein, mal sich Gedanken drüber zu machen. Wenn man bestimmte Dinge schon rausgefunden hat, dann ergänzt man sich gegenseitig. Und so ist dann doch jeder ein bisschen, ein Stück weit an dieser Wahrheitsfindung beteiligt. Und das finde ich ein richtig toller Weg und der funktioniert bei mir in meiner Gruppe, aber auch jetzt hier in Süddeutschland haben wir mehrere solche Forschungsgruppen, die sich immer regional ganz speziell mit ihren Themen beschäftigen und wir sind auf ganz viele Sachen gekommen und jeder darf da mitmachen. Ja.
Ja, du machst ja auch Führungen, da war ich ja schon dabei. Da habe ich ja auch die kleine Doku gedreht. Also, wenn sowas interessiert, gerne mal, ich verlinke es unten, auf YouTube nachschauen, mit was der Martin sich da befasst. Und da haben wir mal ganz grob über einen Berg wirklich
Das war ganz
nur,
grobe.
genau, nur die Basics. Es geht natürlich komplett in die Tiefe. Also, wir haben jetzt eine Reihe, ich glaube, mit sechs, sieben Podcasts geplant. Und wenn wir das nur zusammenrechnen, sind es ja schon 6, 7 Stunden. Und
Ja, aber wir werden auch noch Videos machen. Also gerade du, wir machen da noch, gerade bei diesem hohen Staufen auf jeden
genau,
Fall noch
das werden wir auch
ein
noch.
Video. Und wer wirklich ganz tief rein will, der soll halt mal auf meinen YouTube-Kanal kommen. Das verlinkt der
Genau,
Patrick
entweder
auch.
auf YouTube oder auf
Genau,
in die Telegram-Gruppe.
oder da.
Es ist halt sehr speziell, auch für mich ist es manchmal, wenn man nicht in der Materie drin ist, denkt man am Anfang, okay, was ist das eigentlich und was habe ich jetzt mit den Figuren und ja, das ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich darüber unterhält und wenn du auch diese Reihe mal komplett anhörst und dir ein Bild davon machst, was vor allem wie Martin die ganzen Sachen sieht, dann finde ich, versteht man langsam, warum man dahinter kommen will und wieso das eigentlich so wichtig sein könnte. Ich sage nicht, kann auch sein, am Ende ist es eine Enttäuschung und
Man muss immer sagen, das ist ja eine Forschung. Und eine
ja.
Forschung, die hat eine Theorie und der Theorie folgt man. Und
Genau.
wenn die dann aber nicht zutrifft, muss man auch Rückschritte und sagen, na gut, es war halt nichts. Jo, so.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt echt gut gequatscht darüber. Wer noch Fragen hat, gerne einfach mal kommentieren. Wir können auch gerne einzelne Folgen außerhalb dieser Reihe nochmal drehen. Vielleicht gibt es gewisse Themen, die vielleicht will noch jemand mehr über die Sterne wissen. Also ich bin da jetzt kein großer Fan, deshalb habe ich dich jetzt mal so ausgequetscht, weil es mir ein bisschen abstrakt ist. Oder momentan, kann auch sein, das ändert sich, wer weiß. Aber ja, es gibt da unendlich viele Themen, die wir noch bereden könnten. Deshalb jeder, der zuhört, einfach mal Fragen stellen, gewünschte Themen oder sonst was. Natürlich abonnieren, teilen, folgen, wie auch immer, alles ausschöpfen, was geht und uns unterstützen, dass wir ja, dass wir das Ganze ein bisschen in Schwung bringen, dass das Wissen einfach mehr geteilt wird. Das ist eigentlich auch so der Sinn und Zweck von dem ganzen Podcast hier. Und die letzte Frage jetzt noch. Was glaubst du, was wir von den Kelten über die Götter lernen könnten?
Oh, lange Pause. Was können wir über die Kelten, über die
Oder
Götter
die
erlernen? Ja.
Beziehung oder generell über die Sicht oder
Also für mich gibt es da eigentlich nur diese Wertigkeit, ja, also Werte vermitteln, Kultur leben. Aber andere Kulturen nicht ausklammern. jeden leben lassen, wie er möchte. Das können wir von denen lernen. Weil die koexistiert haben mit zwar dem einen und dem gleichen Gott, aber jeder hat einen anderen Namen. Und heute schlagen sie sich die Köpfe ein. Der eine sagt lieber Gott und der andere sagt Allah. Und schon hat man hier, obwohl es genau das Gleiche ist. Das könnte man von denen lernen. Den Glauben wieder als einen Glauben und als was Positives ansehen.
Ja.
Und die
und nicht als Trennung.
Streitigkeiten, genau, ja. Als Teilung, die Streitigkeiten einfach mal weglassen. Und vielleicht sogar, was tut einem weh, wenn er orthodox ist und geht mal in eine Moschee? Oder was tut einem weh, wenn er in den Islam glaubt und geht mal mit in die katholische Kirche?
Also ich gehe auch oft in der Moschee einkaufen, vor allem, weil es halt sonntags offen hat.
Ja.
Und zum Grillen und so ist es super. Aber wenn ich das den Leuten erzähle, dann sagen die auch immer, oder die sagen zwar nichts, aber du merkst, dass es so, wie? Hä, was?
Ja.
In die Moschee? Die kommen auch gar nicht auf die Idee,
ja?
das finde ich das. Aber für mich ist halt eine Moschee wie in die Kirche zu gehen, weil im Endeffekt ist es dasselbe, nur dass in der Moschee noch ein kleiner Markt ist, was finde ich noch besser ist, weil dann kann ich halt von den Leuten dort lokal meistens halt noch was kaufen. Die machen das Brot, die verkaufen auch klar Sachen aus Jugo. Und ich finde, ich habe da irgendwie keine Hemmschwelle, aber ich bin auch so vom Typ, also mir ist alles recht, mir ist, solange es mich nicht beeinträchtigt, soll jeder machen, was er will,
finde ich. Also das können wir auf jeden Fall von unseren Vorfahren lernen.
Sehr schön, gutes Schlusswort. Dann danke dir schon mal.
Danke auch.
Schauen wir dann, was wir als nächstes machen noch in der Reihe. Und jeder, der hier zugehört hat, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass du dir die anderen Folgen auch anschaust. Wir haben auch noch eine ganz lange Folge über das Thema ganz generell und haben das dann wieder untergebracht in verschiedenen Unterpunkten. Deshalb hör dir unbedingt auch die anderen Sachen an und beim nächsten Mal einfach wieder einschalten und zuhören. Ich danke dir und danke dir, Martin.
Jawohl, danke dir auch. Ciao.
Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, teile es mit deinen Freunden, kommentiere, frage oder äußere auch gerne Wünsche über andere Themen. Und falls es in einer Reihe aufgenommen wurde, dann schau dir gerne auch die anderen Folgen an. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Dankeschön.